Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Ramona Westhof.
Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Heute ist bei uns Popkultur-Wochentalk, wie jeden Freitag. Das heißt, meine beiden Gäste und ich besprechen hier heute in der nächsten Stunde, was uns popkulturell gerade umtreibt, die großen und kleinen Themen der Popkultur. Zum einen ist dafür hier heute Lara Kalbart, Autorin und Podcasterin zu Games, Comic, Feminismus-Themen und damit auch häufiger bei uns im Kompressor zu Gast. Lara, wir sprechen gleich unter anderem um den Weltuntergang für Reiche in einem neuen Netflix-Film. Mhm. Hast du auch ein riesiges Ferienhaus bereit, falls die Welt untergeht?
Ja, aus Lego.
Aus Lego? Na, immerhin. Ich weiß nicht, ob du da reinpasst, aber immerhin.
Noch nicht, aber ich sammle ja noch mehr Lego, also kann das vielleicht noch passieren.
Und außerdem ist hier heute Christian Huberts, der ist Kulturwissenschaftler und Autor und auch Games-Experte. Christian, wie sehr bringt uns das als Gesellschaft voran, wenn wir im Game sehr schnell Auto fahren und Schnapsläden ausrauben?
Wenn wir dabei noch Autoradio hören können, entspannt, dann würde ich sagen, sehr weit. Da werden wir sicherlich heute noch ein bisschen drüber reden.
Du bist Radiofan, du darfst nochmal wiederkommen. Wir sprechen gleich unter anderem über den neuen Trailer zu GTA 6, wo man eben genau solche Dinge tun kann. Läden ausräumen, ganz schnell Auto fahren und auch Radio hören kann man tatsächlich auch bei GTA. Und außerdem gibt es einen neuen Bericht von Duolingo. Die App untersucht jedes Jahr, welche Sprachen im aktuellen Jahr besonders gefragt sind. Und auch das gucken wir uns genauer an. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Popkultur Wochentalk gibt's heute. Zu Gast sind dieses Mal die Autorin und Bloggerin Lara Kalbart und der Kulturwissenschaftler und Autor Christian Huberts. Beide außerdem auch ExpertInnen für Computerspiele. Und in dieser Welt, in der Computerspielewelt, da wird gerade ein Trailer besonders gefeiert. Also noch nicht das Game, sondern die Ankündigung zum Game. Die ist ein Riesenthema. Es geht um den ersten Trailer für GTA 6. Klingt so.
Lucia, do you know why you're here?
Bad luck, I guess.
Also wir fangen da an im Gefängnis. Lucia ist im Gefängnis und spricht mit ihrer, sieht aus wie die Bewährungshelferin. Und dann kommen krasse Bilder mit Alligatoren und Städten und schnellen Autos und schönen Motorrädern. Das ist der Trailer für GTA 6, hat in der vergangenen Woche ungefähr alle YouTube-Rekorde gebrochen, die es gibt. Christian, was ist GTA und warum wurde dieser Trailer so viel geguckt?
GTA, Grand Theft Auto, ist eine der großen Marken der Computerspielkultur. Gibt es jetzt schon seit 1997. Mittlerweile eben 5 Teile mit vielen Zeitspielen. Jetzt kommt der 6. Ein Spiel, wo es darum geht, als Gangster eigentlich immer durch eine große, offene Spielwelt zu laufen. In der Regel Städte oder Bundesstaaten der fiktiven USA. Das ist jetzt eben im neuesten Teil, dann in jetzt kommen wird, der angekündigt wurde, wieder die Metropole Vice City, quasi angelegt an Miami im Bundesstaat, im Spiel Leonida, in der Realität Florida, genau.
Und man sieht ja auch den Leonida-Man, der irgendwie verrückt an der Straße rumsteht, so diese Anspielung auf das Meme des Florida-Man, das fand ich auch wirklich sehr, sehr lustig, wie sie damit umgehen. Was sehen wir da im Trailer alles? Also warum wird das jetzt so gehypt? Warum gehen die Leute da so steil drauf auf diesen Trailer?
Naja, also es ist zum einen, weil man natürlich sehr lange drauf gewartet hat, aber es ist auch, dass man halt sieht, die Welt ist noch größer, noch bevölkerter, man sieht plötzlich, es sind die Strände voll mit Leuten, man sieht Autorennen, man sieht Leute irgendwelche Überfälle machen. Es geht natürlich viel um Gangstertum, wie immer bei Grand Theft Auto. Ich glaube, das, was am meisten jetzt vielleicht für Aufregung gesorgt hat, ist, dass es endlich eine spielbare weibliche Hauptfigur geben wird.
Was ja total neu ist im Jahr 2025, wird das Spiel ja rauskommen, 2025, dass man auf einmal auch Frauen spielen kann. Ist das wirklich so eine Neuerung in der Gaming-Welt?
Also in der Gaming-Welt würde ich sagen, nein, aber die Grand Theft Auto-Reihe war da besonders hartnäckig und auch die Fans waren besonders hartnäckig, eben immer wieder felsenfest zu behaupten, Frauen hätten in dieser Spielreihe als Hauptfiguren eigentlich gar keine Rolle. Das hatte sich jetzt schon so ein bisschen aufgelöst dadurch, dass der Online-Ableger von Grand Theft Auto 5, Grand Theft Auto Online, eben auch schon die Möglichkeit geboten hat, dass man Frauenfiguren spielen kann, aber eben noch nie so in der Hauptserie eine der Hauptfiguren. Und jetzt ist es endlich passiert, bleibt abzuwarten, wie diese Figur dann eben auch mit Leben gefüllt wird. Bislang waren Frauen insgesamt in der Grand Theft Auto-Serie eigentlich sehr negativ dargestellt, eigentlich immer sehr hysterische Figuren, über die sich lustig gemacht wurde, oder eben SexarbeiterInnen.
Das oder sind so beides. Die
Rollen. Oder beides in der Regel, ja.
Ich hab 5 auch gespielt. Ich muss aber zugeben, ich kann nicht schießen mit Controllern, deswegen bin ich so, es ist ja ein Open-World-Game, ne? Man kann einfach durch die Gegend fahren, du kannst Autos fahren, du kannst einkaufen gehen, du kannst ins Kino gehen, du kannst auch in Stripclub gehen. So viel zu tun gibt's da nicht. Ich war dann auch im Stripclub und ich habe mir ist auch aufgefallen, dass die Frauen relativ schlecht animiert waren sogar auch noch. Ne? Ich dachte, das ist Teil eures Games, dass da Frauen verkehrt rum an Stangen hängen und ihr schafft es nicht, die Brüste und die Haare richtig zu animieren. Also das ist deutlich besser, wenn man sich diesen Trailer anguckt. Also sowohl die Animation als auch die Frauencharaktere. Was man eben schon von diesem sehr kurzen Trailer schließen kann. Aber dieses Open-World-Ding, das ist schon beeindruckend bei GTA. Und das wird auch der 6. Teil noch mal krasser machen, dem Trailer nach, oder?
Auf jeden Fall. Also was eben auffällt in dem Trailer ist, dass man ja eigentlich gar nichts vom Spiel sieht. Also man sieht das klassische Gameplay von so einem Grand Theft Auto-Ableger überhaupt nicht. Sondern einfach, eigentlich wird nur die Welt gezeigt. Und das ist insofern gar nicht so verwunderlich, weil spätestens seit dem 3. Teil der Reihe ist die Spielwelt eigentlich immer der heimliche Star.
Genau, also es gibt eine Story, man kann Aufgaben erledigen, man muss aber nicht.
Genau. Und ich würde jetzt einfach mal mich aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass die meisten Menschen dieser Story auch bestenfalls so mit nur einem Ohr folgen und halt sich eher, wie eben schon angekündigt, ins Auto setzen, das Autoradio anschmeißen, sich dort Musik aus den 80ern anhören und dem Sonnenuntergang entgegen auf irgendeinem Highway fahren. Das hat die Reihe irgendwie viel spannender gemacht.
Oder man kann ins Kino gehen und sich Kurzfilme angucken, die extra dafür produziert wurden.
Ja, genau. Also aufwendig gemacht seit mindestens dem 5. Teil ist GTA auf jeden Fall. Ich meine, man konnte dann auch schon Yoga auf der Bergspitze und Tennis spielen. Und ich glaube, das ist der Reiz, ist wirklich zu sehen, was man in dieser Welt alles machen kann und wie man es machen kann. Also man jedes Auto klauen, jedes Motorrad klauen, was möglich ist.
Man kann auch jeden Menschen über den Haufen fahren, den man sieht, wenn man will.
Genau. Und es gibt natürlich theoretisch auch Polizei und später, wenn man es zu übertreibt, kommt sogar das Militär. Aber bis es soweit ist, muss man schon sehr, sehr viel krasse Dinge anstellen und dann hat man immer noch die Chance, dass man überlebt.
Das ist auch ein bisschen beruhigend. Wir haben über Radiosender bei GTA gesprochen. Jetzt ist es beim 6. Teil Spekulation, beim 5. Teil weiß man schon. Ne? Welche Rolle spielt denn da das Radio?
Man, jetzt haben wir zumindest schon Tom Petty gehört. Der wird wahrscheinlich dann auftauchen auf einem Radiosender. Das ist halt wirklich toll an jedem neuen Grand Theft Auto Spiel, dass die wie so eine kleine Vermarktungsmaschine eigentlich auch sind für verschiedenste Musikgenres. Also da gibt es in jedem Spiel einfach eine Reihe von Musiksendern zum Beispiel, die dann Country-Musik spielen oder Hip-Hop. Manchmal auch gleich mehrere Hip-Hop-Sender. Es gibt aber auch immer wieder so Talk-Radio-Kanäle, wo dann einfach nur Tag ein, Tag aus irgendwelche irren Verschwörungstheoretiker so ihre Theorien absondern. So, gibt auch so eine Variante von Fox News, die nennt sich dann Weasel News, die dann eben auch jeweils ihre politischen Kandidaten pushen im Radio. Die Spiele sind eben auch immer auf dieser Ebene einfach auch eine Satire auf so den US-amerikanischen Alltag, auch den politischen Alltag. Mal besser, mal schlechter. Aber gerade bei den Radiosendungen gelingt das eigentlich immer sehr gut.
Mich hat auch das Talkradio total beeindruckt, dass das ein Computerspiel ist, wo ich mich ins Auto setzen kann und Leuten beim Radio machen zuhören kann.
Also es ist vor allem krass, wie viel Stunden da investiert wird, weil wenn man so eine große Produktion von Videospielen sich anschaut, die kosten ja so schon extrem viel Geld, das alles zu programmieren. Und wenn du dann zusätzlich noch so Sachen wie eben hunderte von Stunden von Musik oder Radioshows produzierst, sind es ja auch nochmal enorme Kosten. Und das muss ja alles auch irgendwie wieder reinkommen. Und das ist ja auch immer ein finanzielles Risiko. Aber wenn ein Game das halt machen kann, dann ist es GTA, weil die haben in den letzten Jahren Milliarden und Millionen verdient damit. Also.
Und ich finde das, man merkt diese Liebe, die da reingesteckt wird, ne? Bei allen Problemen und bei allen irgendwie Sexismen und Rassismen, die da drin stecken und bei allem irgendwie, dass ich das natürlich nicht okay finde, Leute über den Haufen zu fahren. Mich hat das total reingezogen, ne? Einfach diese Detailverliebtheit. Du weißt, du gehst um die Ecke und da kannst du irgendwie ein neues Detail finden. Und du merkst, dass da halt wirklich sehr viel Liebe und sehr viel Arbeit reingesteckt wurde. Ich würde gerne nochmal auf das Stichwort Satire kommen, weil du gerade gesagt hast, Christian, das ist eine Satire auf die USA. Funktioniert das? Also ist das eine scharfe Satire? Nimmt es diese Drogenthematik zum Beispiel oder auch die Gewalt? Nimmt es das ernst oder suhlt sich das da eher so drin und glorifiziert es auch ein bisschen?
Eher Letzteres. Das wird jetzt aber spannend, weil, wie gesagt, der letzte Teil 5 ist jetzt über 10 Jahre her. Mittlerweile sind jede Menge Dinge passiert. Eine Trump-Präsidentschaft zum Beispiel. Da hat im letzten Jahr auch einer der quasi Chefs von Rockstar North, die das entwickelt haben, selbst gesagt, dass sie gar nicht so, dass sie ganz glücklich sind, dass ihr neues Spiel nicht während der Trump-Präsidentschaft erscheint, weil sie wüssten dann gar nicht, wie sie Satire anstellen sollten. Aber es bleibt ein bisschen offen, ob sich das Spieler vielleicht verändert. Bislang war diese Satire sehr karikaturhaft in der Spielwelt selbst, oft schlauer, oft ein bisschen cleverer, aber auf Figurenebene waren das eigentlich immer so Kasper-Charaktere, super überzerrt. Ein anderes Spiel aus vom selben Studio oder einem Schwesterstudio, Red Dead Redemption 2, das 2018 erschienen ist, das hat aber schon so ein bisschen angedeutet, dass, glaube ich, auch so in der GTA-Welt, in der Rockstar-Welt so ein bisschen ein Umdenken stattfindet. Das war nämlich sehr viel ruhiger in den Figurenzeichnungen, schon deutlich komplexer, auch noch nicht weg von so satirischen Karikaturen, aber es waren einfach komplexere Charaktere, die dann auch interessantere Geschichten hergegeben haben. Meine Hoffnung ist, dass Grand Theft Auto 5 in eine ähnliche Richtung geht, weil ich glaube, so das, was vor 10 Jahren noch funktioniert hat, so scherenschnittartige Menschen, das funktioniert nicht mehr.
Ich glaube, ich sehe das echt ein bisschen anders, weil klar, Red Dead Redemption 2 könnte man sagen, ist GTA im Wilden Westen, aber ist es halt nicht. Es ist halt ein anderes Studio dahinter und es, auch der erste Red Dead Redemption war schon deutlich anspruchsvoller inhaltlich als das GTA 5 oder 4. Und ich glaube tatsächlich, dass da nicht so viel Umdenken stattfindet. Also ich glaube, die werden sicherlich wieder sehr stark auf dieses pseudo-satirische gehen, die werden versuchen, sich da rauszuwinden auf das Spektakel. Und ich glaube, das ist das, was die, was die immer noch, damit können die immer noch viele Leute erreichen, weil viele junge Leute, die das spielen, auch wenn wir jetzt so die Generation, die jetzt schon 40 plus auch langsam wird, mit GTA auch schon groß gewachsen ist, ich glaube, auch jetzt 12-, 13-Jährige werden immer noch auf dieses Platte, wir ballern einfach alles nieder, hahaha, ist ja alles nur ironisch, anspringen. Und deswegen bin ich nicht so zuversichtlich, dass die Story von GTA 6 da so viel besser wird, ehrlich gesagt.
Ich habe noch, mir ist im Trailer noch was anderes aufgefallen. Das Spiel erscheint ja erst übernächstes Jahr. Also das ist ja eine sehr, sehr, sehr frühe Ankündigung. Ist das eigentlich ein gutes Zeichen, dass man sich da die Zeit nimmt zwischen Ankündigung und Spiel? Also ist das, es gibt ja immer wieder Berichte von ganz schlimmen Arbeitsbedingungen in der Games-Branche zum Beispiel. Heißt das, dass man den EntwicklerInnen mehr Zeit gibt und weniger Überstunden?
Lässt sich schwer sagen. Das Spiel, also das, was wir jetzt im Trailer gesehen haben, auch das ist schon seit vielen, vielen Jahren in der Entwicklung. Bei einem kleineren Titel würde man sagen, ja, es ist auf jeden Fall gut, dass die sich so viel Zeit nehmen. Aber bei so einem Kaliber wie Grand Theft Auto kann es genauso gut sein, dass dort einfach so viel Arbeit noch ansteht, dass da jede Menge Crunch notwendig sein wird, um das fertig zu kriegen.
Crunch heißt diese krassen Überstunden.
Genau. Crunch heißt, dass man unbezahlte 23-Stunden-Schichten schiebt und dann eine Stunde am Schreibtisch schläft, um dann weiterzumachen. Und das Ding ist bei GTA, das ist quasi ein endlos Spiel und damit muss man auch endlos programmieren, weil wir hatten ja jetzt auch schon bei GTA 5 diesen Online-Modus, den wird es bei GTA 6 sicher irgendwann auch wieder geben. Und das heißt, du kommst eigentlich nie raus aus dieser Programmierarbeit und dementsprechend bin ich ja auch da ein bisschen skeptisch. Bloomberg News hat das ja berichtet, dass die sagen, ja, wir wollen da jetzt ein bisschen uns lange Zeit lassen, damit wir die nicht crunchen lassen. Aber das ist mittlerweile für mich auch schon fast ein bisschen ein Marketing-Argument, dass sie sagen, ja, wir wollen da weniger Crunch haben. Ob das am Ende so wird, das können dann nur die Leute, die dort arbeiten, sagen. Und die haben meistens Knebelverträge über ein paar Jahre später. Also es wird schwierig, da genaueres zu wissen.
Stellen Sie sich Folgendes vor, Sie wollen einen schönen Familienurlaub machen, Sie haben auch ein bisschen Geld und darum buchen Sie sich mit diesem Geld ein sehr schickes Ferienhaus mit Pool und dann geht auf einmal die Welt unter. Und die Leute, denen das Ferienhaus gehört, die stehen vor der Tür und würden die Apokalypse ganz gerne in ihrem Haus mit ihnen gemeinsam verbringen. Das ist die Story von einem neuen Film, der heute auf Netflix gestartet ist. Leave the World Behind heißt der, klingt so.
Das WLAN funktioniert nicht. Hol einen Schläger.
Tut mir sehr leid, dass wir Sie stören. Das hier ist unser Haus.
Das hier ist Ihr Haus.
Wir waren auf der Rückfahrt in die Stadt und dann ist etwas passiert.
Sie wollen hier bleiben, aber wir sind doch hier.
Wir müssen die herausbekommen.
Die müssen denken, dass alles wieder in Ordnung kommt.
Es kommt doch alles wieder in Ordnung, oder?
Gottes WLAN funktioniert nicht.
Das allein ist ja schon schlimm.
Da bin ich direkt im Apokalypse-Modus. Meine beiden Gäste sind heute der Kulturwissenschaftler Christian Huberts und Lara Kalbert, Bloggerin und Autorin zu verschiedensten Popkulturthemen. Lara, du hast ja nicht nur den Film gesehen, du hast auch die Romanvorlage gesehen von Roman Alarm. Fandest du danach, die Verfilmung hat dich überzeugt oder eher so geht so?
Geht eher so. Also das Buch ist gar nicht so lang, so knapp 240 Seiten, kann man relativ fix durchlesen, ist auch ganz gut geschrieben, aber das Buch macht diese ganze Darstellung und die Themen, die da aufgemacht werden, doch deutlich besser als der Film.
Was sind das für Themen? Also ich habe jetzt gerade gesagt, reiche Leute, Weltuntergang, relativ krasser Cast auch, ne? Ethan Hawke, Julia Roberts, Mahershala Ali,
genau.
Kevin Bacon spielt, glaube ich, auch mit.
Ja, genau.
Welche Themen will der vermitteln?
Naja, also zum einen hat man natürlich irgendwo dieses Thema Klassismus angeblich damit drin, weil die einen halt so ein tolles Ferienhaus haben und die anderen darin wohnen. Aber das nicht selber haben, aber es ist eigentlich kein richtiger Klassismus, weil beide haben schon relativ viel Geld, die müssen schon arbeiten dafür, also sie sind keine Superreichen so, aber sie haben, denen geht's schon ganz gut so und daraus dann eine Klassismusdebatte irgendwie aufzuziehen, nur weil die eigentlichen Besitzer dann im Gästezimmer im Keller schlafen müssen für zwei Nächte, finde ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen schräg. Dann gibt's dann noch die Rassismusdebatte, die aufgemacht wird, weil die eigentlichen Besitzer sind halt schwarz und die Gäste sind weiß und die Person, die von Julia Roberts gespielt wird, Amanda, die ist halt so ein bisschen rassistisch, ne? Also die sagt halt am Anfang, ich glaube ihnen nicht, dass das ihr Haus ist und wie können sie so viel Geld haben und die führen doch was im Schilde, das ist doch alles irgendwie nur ein Trick und das wird dann aber irgendwie auch nicht gut erzählt und aufgelöst und so ist das mit den ganzen anderen Themen rund um die Apokalypse, die dann irgendwie auch immer mehr wird, auch nicht viel besser gelöst.
Und der Film wird ja auch so mit relativ großen Worten angekündigt, ne? Als so ein Streaming-Blockbuster mit eben diesem krassen Cast und der sich mit so schwierigen Fragen wie Klasse und Rassismus beschäftigen will. Christian, siehst du das auch so, dass das dahinter zurückbleibt?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja so ein bisschen immer diesen Vorwurf, ein Film sähe so aus, als hätte ihn der Netflix-Algorithmus geschrieben. Ich finde das immer ein bisschen unfair, weil oft werden da auch so progressive Themen mit abgekanzelt. Mhm. Bei dem Film würde ich aber sagen, es passt eigentlich ganz gut, weil der wirklich sich so in Buzz-Themen und Buzzwords verliert. Da geht's dann um, neben den schon besprochenen, dann noch um eine Cyberattacke und um irgendwie Info-Warfare, da werden Flugblätter abgeworfen mit arabischer Schrift, aber andere haben die dann in Koreanisch gefunden und das grätscht eigentlich auch all den ernsten Themen des Films so ein bisschen rein, weil immer, wenn man so denkt, jetzt passiert vielleicht was Spannendes, eskaliert diese Apokalypse irgendwie wieder so ein bisschen mehr mit irgendeinem neuen Thema. Dann sind plötzlich die Tiere spielen verrückt und denkt mir, ich dachte, es wäre eine Cyberattacke, was ist jetzt mit den Tieren? Genau, also ein Film, der sich keinen Gefallen damit tut, dass er sich ja so in alle möglichen Richtungen verliert und die Themen, die er sich eigentlich so zum Kern gesetzt hat, eigentlich gar nicht verfolgt oder relativ schnell das Interesse verliert für eben diese Apokalypse-Show-Effekte.
Ist total schade, weil eigentlich hat das ja alles, die Story, alles, was es braucht, ne? Irgendwie diese Ironie-Ebene, dass reiche Leute spielen und die Welt geht unter. So eine sehr verwirrende Apokalypse, die ja auch gut funktionieren kann, ne? Wenn man aus der Sicht der Charaktere auch nicht weiß, was funktioniert. Und natürlich spielt Klasse und Rassismus eine total große Rolle, wenn die Infrastruktur zusammenbricht. Also spielt immer eine große Rolle und dann wird es nochmal deutlicher. Es ist ja total schade, dass das so hinter dem Buch zurückbleibt und auch hinter den eigenen Ansprüchen, oder?
Ja, voll. Also es gibt total immer halt auch immer so Ansätze, wo man denkt, okay, jetzt vielleicht, also der Film ist ja nicht so, dass er das gar nicht versucht, aber er geht dann irgendwie nicht weiter, er geht immer so einen Schritt in eine Richtung und dann dreht er sich wieder um 45 Grad, dann geht er einen Schritt, dann dreht er sich wieder um 90 Grad, also ein bisschen wie die Kamera in dem Film, die auch sehr wild rein, rauszoomt, sich um die eigenen Achsen dreht und dann aber nie irgendwo mal bleibt, so. Und das, es gibt dann so eine Szene, wo eine spanisch sprechende ältere Frau auf der Straße getroffen wird und Ethan Hawke trifft die im Auto, spricht aber selber und versteht kein Spanisch und deswegen kann er mit ihr nicht sprechen und lässt sie dann einfach links liegen. Und das wäre so der eine Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt könnte man diesen Klassismus-Thema-Komplex vielleicht nochmal erweitern, aber sie kommt einfach nie wieder vor.
Ja. Mhm. Ich finde das sogar noch ein bisschen schlimmer, weil im Prinzip wird sie ja auch nur benutzt, um dieses Klassismus-Thema irgendwie kurz anzuschneiden. Und das wiederum, würde ich behaupten, ist selbst eine Form von Klassismus, weil man eben Person, die man jetzt erstmal als marginalisiert lesen würde, einfach benutzt, um dieses Thema einfach nur einzuschneiden für privilegierte Leute, damit die dann damit einen Konflikt haben können.
Ja, so als Plot-Device, ohne wirklichen Charakter zu haben.
Genau. Ja, so ein bisschen auch das Stichwort Tokenism, was bei Figuren von marginalisierten Gruppen ja immer wieder aufkommt, dass die nur da sind, um diese Checkbox zu füllen. Und so kam mir das bei dem Moment vor. Und diese Apokalypsen-Momente sind halt auch so, es wird halt unglaublich viel an Anspannung und Spannung aufgebaut und alles ganz viel angedeutet, aber es wird irgendwie nie richtig aufgelöst und dann das und so funktioniert das dann auch leider am Ende, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber es ist kein besonders gutes Ende für also aus erzählerischer Sicht.
Das ist ein Weltuntergangsfilm, der hat vermutlich kein gutes Ende.
Ja, aber es ist auch nicht gut erzählt, meine ich. Also es gibt ja Weltuntergangsfilme, die gut funktionieren. Ich meine jetzt nicht Roland Emmerich, da die Welt geht unter Schneesturm, sondern ich meine wirklich auch so kleine, weil das könnte auch, hätte auch so ein richtig schöner, es versucht ja so ein Social Thriller wie Jordan Peele's Get Out so ein bisschen zu sein, kleiner Cast, die nicht so wirklich miteinander klarkommen.
Mhm. So auch dieses, der Horror sind die anderen Menschen, genau. Im Sinn von alles ist unangenehm, was in Interaktion passiert, man will nicht im Raum sein.
Genau so ist es und das macht der Film auch, aber er macht nichts damit und das ist das Problem.
Was wäre denn ein besserer Film, der das vielleicht einlöst, was da versprochen wird bei Leave the World Behind? Also was ist besser als Leave the World Behind? So, lieber das Buch lesen?
Ja, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann braucht man auch den Film gar nicht mehr schauen.
Also das können Sie sich schon mal merken, falls Sie das Setting interessiert. Nicht Leave the World Behind gucken, sondern lesen. Das ist Nummer eins.
Und das zweite, der heißt Take Shelter. Da spielt Michael Shannon die Hauptrolle, glaube ich, heißt er. Und da geht es darum, dass ein aus der ArbeiterInnenklasse ein Familienvater mit einer Tochter auch, der baut einen Sturmschutzbunker, also wirklich nur eigentlich um gegen Naturkatastrophen sich und die auf die Idee kommt er einfach über Nacht und weil er das Gefühl hat, da kommt irgendwas und er baut daran Tage und treibt die Familie fast in den finanziellen Ruin und da wird sich auch immer mehr die Frage gestellt, ist er jetzt irgendwie, hat er eine Mental Health Problematik oder kommt da wirklich was? Und das macht dieser Film so viel besser und es auch, löst es auch am Ende so viel besser auf, ohne jetzt einfach alles ins Gesicht zu klatschen. Und das finde ich sehr gut.
Christian, hast du einen Weltuntergangsfilm, der dir gut gefällt?
Also einer, der mir einfällt und der mir ganz gut gefällt, auch quasi Graphic-Novel-Vorlage, ist Snowpiercer.
Mit dem Zug.
Genau, wo so ein Zug durch die Postapokalypse fährt. Es ist eiskalt draußen. Und es ist ganz schön, weil eben so eine räumliche Metapher aufgemacht wird, dieses Zugs, in dem quasi im wahrsten Sinne des Wortes die verschiedenen Klassen an verschiedenen Enden dieses Zuges wohnen. Und es dann eben auch einfach einen Klassenaufstand gibt, der sehr brutal inszeniert ist, aber auch ganz, ganz smart.
Da ist die Welt untergegangen. Und die letzten Menschen oder das, was man denkt, was die letzten Menschen sind, sind alle in einem Zug. Mhm. Und irgendwie, es gibt einen Teil, wo sehr reiche Leute sind mit sehr viel Platz. Und dann gibt es diese Bettenbunker ganz am Ende, wo die ärmsten Leute sind, die eben trotzdem immer noch gerettet wurden von diesem Zug. Das stimmt, den fand ich auch ganz gut. Das ist auch sehr beklemmend. Also durch das Räumliche schon und auch durch dieses, du hast das Gefühl, du kannst dem überhaupt nicht entrinnen, diesen Klassenfragen. Das stimmt, das fand ich auch ganz gut. Welche Version? Das gibt es ja als Serie und
zwei
Filme.
Genau, es gibt ja tatsächlich auch eine Netflix-Serie.
Serie und einen koreanischen Film und noch einen Film. Oder den Comic.
Welchen
fandst du am besten?
Ich muss zugeben, ich habe nur den Film und die Serie gesehen und die fand ich beide sehr gut auf ihre jeweilige Weise. Hm. Ich glaube, der Film ist noch so ein bisschen kompakter und von den Bildern noch ein bisschen skurriler. Also ich fand es ganz schön, wie einfach diese verarmten Menschen sich so durchkämpfen und dann von Waggon zu Waggon, dann laufen die durch so einen Partywaggon, durch so einen Schulklassenwaggon, den Waggon mit der irgendwie Farm.
Die haben das Setting richtig gut benutzt. Ne? Es ist nicht immer logisch, weil die Waggons unterschiedlich groß sind, aber es ist so
dieses... kann eigentlich gar nicht
sein. Es ist auch so dieses, so klar, wenn du von hinten nach vorne willst, musst du durch die Schulklasse laufen und musst du durch die Küche laufen und musst du durch die Farm laufen. Vollkommen logisch. Ich hab zwei dabei, die ich gut finde, die nicht unbedingt... es sind nicht unbedingt kluge Weltuntergangsfilme, beide, also beide eigentlich nicht. Aber bei diesem Ding mit reichen Leuten und Promis, und da musste ich bei Julia Roberts einfach dran denken, musste ich denken an This is the End. Hm. Das ist eine Komödie, wo reiche Leute in Hollywood sich selber spielen. Also Promis spielen sich selber und die Welt geht unter. Die ist nicht besonders deep und man nimmt da nicht besonders viel mit, aber dieser ironische Bruch funktioniert da total gut. Ne? Du denkst dir so, klar, Julia Roberts würde ja nicht ein Ferienhaus mieten, sie hat ja ihre Villa. Und wenn man sich fragt, was machen LA-Promis eigentlich wirklich, wenn die Welt untergeht? Ich glaube, es ist relativ realistisch. Die würden einfach die ganze Zeit feiern. Und kein Weltuntergang, aber das spielt total gut mit dieser Klassenfrage. Und es hat zumindest ein ähnliches Szenario, wo die Welt auf einmal eine andere wird, ganz, 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 ganz schnell, ist Triangle of Sadness.
Ja, das stimmt natürlich. Ja,
wo es auch Leute gibt, die unterschiedlich viel Geld haben und unterschiedlichen Stand in der Gesellschaft. Und dann passiert irgendwas Krasses, ohne dass ich es jetzt verrate. Und das wird gedreht. Und der hat mich total zum Nachdenken gebracht, der Film.
Ja, also der ist auf jeden Fall besser als Leave the World Behind. Der hat auch seine Probleme und geht sich da sehr stark auch in den, weiß was er macht. Und das ist nicht alles immer super, aber er ist deutlich besser als Leave the World Behind, was diese Klassenfrage angeht. Das stimmt schon.
Ja. Leave the World Behind ab heute auf Netflix zu sehen. Wir haben besprochen, dass sie sich den eigentlich sparen können. Wir haben gerade ganz, ganz viele andere tolle Weltuntergangsfilme gesagt, die sie stattdessen gucken können. Lara Kaibert und Christian Hubert sind heute meine Gäste hier im Popkultur-Wochentalk im Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die zahlreichen Krisen in Politik und Gesellschaft haben Spuren im deutschen Sprachgebrauch hinterlassen. Das sagt die Gesellschaft für deutsche Sprache. Sie kürt jedes Jahr das Wort des Jahres. Diesmal ist es Krisenmodus, gefolgt unter anderem von Antisemitismus und Ampelzoff. Der Ausnahmezustand sei zum Dauerzustand geworden. Unsicherheit, Ängste, Wut und Ohnmacht prägten den Alltag vieler Menschen. Das sei zu beobachten an einer sprachlichen Radikalisierung. Auch die Wörter KI-Boom, Leseunfähig, Migrationsbremse, Milliardenloch und Kussskandal schafften es unter die ersten 10. Am 10. Dezember 1948 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Sie verspricht für alle und jeden ein Leben in Freiheit. 75 Jahre ist das her. Das wird in diesen Tagen gefeiert, daran wird erinnert. Aber welchen Wert haben die allgemeinen Menschenrechte, wenn man betrachtet, dass Millionen in Unfreiheit leben oder von aktuellen Konflikten wie in der Ukraine oder im Nahen Osten betroffen sind? Die zuständige Adresse, die Vereinten Nationen, seien in einem katastrophalen Zustand, sagt der Philosoph Arndt Pollmann, auch mit Blick auf die vielen UN-Resolutionen zu Israel.
Das zeigt, um es mal etwas sarkastisch auszudrücken, dass in den Vereinten Nationen inzwischen Verhältnisse herrschen, wie wir sie eigentlich nur von der FIFA kennen. Ja? Also ein Ausmaß an Rückgratlosigkeit in Reaktion offenbar auch auf den Druck arabischer Staaten. Das Problem ist nur, dass dieser desolate Zustand der Vereinten Nationen in einer gewissen Weise auf die Idee der Menschenrechte abfärbt und man jetzt angesichts der Erfolglosigkeit des internationalen Menschenrechtsschutzes, wenn man so will, mit dem Bade das Kind der Menschenrechte selbst auszuschütten gewillt ist.
Arndt Pollmann, Professor für Ethik und Sozialphilosophie an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin im Deutschlandfunk Kultur. Im Moment ist es eine Großbaustelle, aber heute in einem Jahr soll es soweit sein. Dann wird die durch ein Feuer weitgehend zerstörte Pariser Kathedrale Notre-Dame neu eröffnet. Sie wird dann auch 6 zeitgenössische Kirchenfenster haben. Das gab Frankreichs Präsident Macron heute bei einem Besuch auf der Baustelle bekannt. Auf diese Weise werde auch unser Jahrhundert seinen Platz in der Kathedrale haben, sagte er. Die Originale aus dem 19. Jahrhundert kommen in ein Museum, das direkt neben Notre-Dame entstehen soll. Auch der Hahn aus Metall, der bisher den Spitzturm des Daches schmückte, kommt ins Museum. Mit einem großen Trauerzug durch Dublin haben Fans Abschied von Shane McGowan von der irisch-englischen Band The Pogues genommen. Der Sarg des Sängers wurde von 4 Pferden durch die Hauptstadt gezogen, dahinter und am Straßenrand versammelten sich eine große Menge Menschen. McGowan war Ende November im Alter von 65 Jahren gestorben. Er war vor allem als Songwriter des Weihnachtsklassikers Fairy Tale of New York zu Ruhm gelangt, einem der größten Hits der Pogues.
Deutschlandfunk Kultur. Sie sind mitten im Popkultur-Wochentalk. Heute mit der Bloggerin und Autorin Lara Kaibert und dem Kulturwissenschaftler Christian Huberts. Es ist die Zeit der Jahresrückblicke. Das gilt nicht nur fürs Fernsehen und das gilt nicht nur für Günther Jauch, das gilt auch für Apps, Spotify Rap zum Beispiel ist da jedes Jahr sehr präsent, wo alle teilen, was sie so an Musik gehört haben dieses Jahr über. Duolingo hat auch einen Jahresrückblick, diese App, mit der sie Sprachen lernen können. Da gibt es zum Ende des Jahres immer eine Statistik. Die wertet nicht personalisiert, aber insgesamt für die gesamte App-Nutzerschaft aus, wann, wo, wer auf der Welt welche Sprachen lernt und wie viele. Also da steht einiges drin über die Nutzung dieser App. Und wenn ich schon mal zwei Games-ExpertInnen da habe, Duolingo ist ja das Beispiel für Gamifizierung und Lernen. Benutzt ihr Duolingo?
Je m'appelle Christian. Ich habe heute Morgen angefangen, die App zu benutzen und habe zumindest das schon mal gelernt. Habe angefangen, Französisch zu lernen. Eventuell kriege ich auch noch hin, Wasser zu bestellen, aber das probiere ich jetzt nicht. Genau, mir ist sofort aufgefallen, wie diese Gamification-Mechanismen einerseits ganz gut funktionieren bei mir. Also ne, man wird halt immer sehr viel belohnt und gelobt dafür, dass man was richtig macht. Kriegt extra Experience-Punkte, wenn man Sachen schnell macht oder irgendwelche Zusatzmodi freischaltet. Auf der anderen Seite fand ich es auch schon ein bisschen erschreckend, wie überformt diese App schon ist mit Gaming.
Es ist auch nicht ganz klar, wofür man diese Experience-Punkte hat. Ja, aber die App lobt sehr gut, ne? Die sagt immer, entweder du hast voll viele Fehler berichtigt, du warst sehr schnell. Du weißt, egal was man macht, man wird gelobt. Das finde ich eigentlich ganz nett. Lara, wie ist bei dir? Was lernst du bei Duolingo? Kennst du Duolingo?
Ich kenne Duolingo. Ich habe auch mir das immer wieder mal angeschaut, aber ich habe dann doch immer zurückgeschreckt, das wirklich durchzuziehen und mal versucht, da mal was zu lernen, weil ich so ein bisschen Angst vor dieser Gamification auch habe, weil ich bin da sehr, sehr anfällig dafür.
Das heißt, du kannst nicht mehr aufhören und bist dann gestresst?
Genau, ich krieg dann, oder wenn ich dann mal 2-3 Tage nicht die App nutze und dann kommen die Nachrichten, du hast schon 2 Tage lang keine Vokabeln mehr gemacht, also dann denke ich mir, okay, danke, das habe ich eigentlich.
Da kommt diese wütende Eule, die dir sagt, du musst mal wieder dein Italienisch lernen.
Genau, und das ist das, was mich total stresst und unter Druck setzt. Und dann kann ich noch schlechter lernen. Und dann lerne ich am Ende überhaupt nichts, sondern bin nur genervt, gestresst. Und dann helfen auch diese Lobreden dann auch nichts mehr, weil ich die dann gar nicht mehr ernst nehmen kann, weil ich dann immer denke, ja, ich habe ja nur das Nötigste gemacht, oder? Und dementsprechend, ja, nee, so richtig genutzt habe ich es nicht. Ich hatte immer auch, wenn dann nur geplant, Sprachen, die ich theoretisch schon mal gelernt habe, wieder aufzufrischen. Weil ich glaube tatsächlich, von null auf eine Sprache damit neu zu lernen, das funktioniert auf Dauer nicht. Du kannst vielleicht so ein bisschen Conversation, Sentences, so Satzbruchstücke auswendig lernen, aber die kannst du auch aus einem kleinen Reiseführerbuch auswendig lernen. Da brauchst du kein tägliches Duolingo dafür.
Das finde ich auch, also man lernt damit ja nicht wirklich eine Sprache, auch wenn das ist, womit die App irgendwie wirbt. Ne? Du lernst mit Duolingo nicht eine Sprache komplett neu, aber es ist ganz nett zum Vokabeln lernen, zum irgendwie auffrischen. Ich fand das auch gut, um so Ausspracheregeln zu lernen oder neue Schriftzeichen. Also ich habe zum Beispiel auch mal mit Ukrainisch angefangen und fand so die Art, wie sie kyrillische Sprache, Schrift vermitteln, ganz gut für mich. So, das hat für mich ganz gut funktioniert. Und die App hat sich über die letzten Jahre ja auch verändert. Ne? Also diese In-App-Käufe sind neu, die Werbung ist deutlich ätzender geworden. Also es sind so richtig lange, also ich habe jetzt gerade Italienisch angefangen. Nach langer Zeit nochmal irgendwie wieder was Neues gemacht, die App mal wieder aufgemacht. Und mich hat total genervt, wie lang diese Werbeblöcke da drin sind. Und das ist auch richtig nervige Werbung. Mich hat das eher abgeschreckt. Und falls du Angst hast vorm Hängenbleiben bei der Gamification, wenn du die freie Version hast, darfst du eh nur 3 Fehler machen und dann musst du warten.
Das ist schon wieder
Stress. Oder Geld ausgeben.
Schon wieder Druck, den ich nicht aushalten kann. Bei jedem dann. Nee, aber ich finde halt auch diese Gamification, das ist immer so, am Anfang ist die Idee super und es funktioniert alles relativ gut. Und dann, je länger diese App existiert, desto mehr so sinnloses Zeug wird hineingepolstert und dann müssen sie natürlich irgendwann wieder Geld verdienen. Und dann wird das meistens irgendwann nicht mehr das, was man eigentlich damit machen wollte. Also die Leute, die da ursprünglich mal sich für interessiert haben, und die kriegen eigentlich gar nicht mehr die Erfahrung, die sie haben wollen.
Diese nette Lernerfahrung, ne, mit so relativ nebenbei, relativ niedrigschwellig, das stimmt, ich habe auch gemerkt, es ist ein bisschen komplizierter geworden.
Ist auch einfach ein typisches Muster bei so Online-Plattformen. Der Autor Cory Doctorow hatte das in diesem Jahr in einem Essay mal die Entschittification genannt von Online-Plattformen. Und das kann man Entschittification. Ich weiß nicht, wie man es gut übersetzt.
Die Verscheißerung.
Die Verscheißerung. Genau. Die eigentlich in so einem Dreiklang halt funktioniert. Am Anfang haben solche Firmen, haben halt Startkapital, bauen eine gute User Experience, die funktioniert. So ist Duolingo groß geworden. Dann müssen sie aber auch die Werbe Kunden glücklich machen. Das heißt,
was ja auch, also ich will ja auch bezahlen, genau. Ne? Ich gucke mir auch Werbung an oder gebe Geld, das macht ja auch Sinn.
Ich fände es auch total okay, dann irgendwie für neue Herzen einfach ein paar Cent zu bezahlen, aber nee, es müssen halt auch Werbespots eingeblendet werden und dann gibt es noch eine Extra-Währung, die Diamanten. Irgendwann haben die User auch keinen Bock mehr darauf. Das heißt, man versucht die einfach nur noch mit Sonderangeboten und Abo und allen möglichen dran zu binden und mit noch einer Rangliste. Und dann irgendwann am Ende der Entschädification geht es eigentlich nur noch darum, so viel Geld wie möglich da noch rauszuholen.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen bei Duolingo, weil ich habe auch wirklich gemerkt, es macht mir weniger Spaß.
Ja, und es ist halt dann leider auch so, dass die Features, die dann da kommen, die gehen dann auch wieder und dann ist man halt auch total verwirrt, was war das jetzt oder wozu war das da? Und am Ende geht es auch nur noch darum, dass die App möglichst oft angemacht wird, aufgerufen wird oder runtergeladen wird, aber gar nicht, ob man dann wirklich dabei noch was lernt oder irgendwie was Neues mitbekommt, weil die sich schon längst davon verabschiedet haben, dass es darum geht, was die UserInnen wollen.
Ich kann noch mal kurz erzählen, was eigentlich in dieser Auswertung steht. Darum sprechen wir ja gerade über Duolingo, weil die eine Studie jedes Jahr, wo drin steht, wer was wann wie viel und wie oft lernt. Da stehen zum Teil ganz interessante Sachen drin, ne? Also da wird zum Beispiel weiterhin mehr Ukrainisch gelernt und weniger Russisch. Macht ja irgendwie auch Sinn anhand der Weltlage. Irgendwie finde ich aber auch ganz interessant, dass sich die Weltpolitik da abbildet in so einer App-Auswertung. Koreanisch wird auch immer beliebter. Da sind wir auch mitten in der Popkultur, weil es liegt ja nahe, dass das mit K-Pop und K-Dramas zusammenhängt, also mit koreanischer Popkultur, Serien, Musik, die einfach gerade deutlich, deutlich beliebter war als noch früher. Sonst ist Englisch weiterhin meistgelernte Sprache, Deutsch ist auf Platz 4. Wenn das jemand nachlesen will, wenn Sie das nachlesen wollen zu Hause, die komplette Auswertung gibt es auf dem Duolingo-Blog. Ich finde am allerspannendsten, was ganz unten passiert in der Auswertung. Es gibt nämlich auch Sprachkurse für Klingonisch oder Valyrisch oder Gälisch oder Swahili oder auch Navajo. Latein kann man da auch lernen. Also sehr selten gesprochene Sprachen, aussterbende Sprachen, tote Sprachen, fiktive Sprachen. Ist da für euch was dabei?
Ja, also ich würde tatsächlich nicht unbedingt die Fantasiesprachen wählen heutzutage. Ich bin fasziniert davon, wenn sich irgendwelche Fantasy-AutorInnen komplette Sprachen ausdenken, weil das ist unglaublich schwierig und komplex, sich eine Sprache auszudenken mit Grammatik und allem. Aber ich würde tatsächlich eher eine Sprache lernen wollen, die es bald vielleicht nicht mehr gibt.
Ich habe gerade The Crown durchgebinged, das heißt, Gälisch wäre jetzt eigentlich ganz gut, um die berühmte Charles-Rede selbst halten zu können.
Da können Sie also so ein bisschen was lernen bei Duolingo oder zumindest ein paar Vokabeln lernen. Eine richtige Sprache kriegt man damit nicht hin. Wir haben gesprochen hier im Popkultur-Wochentalk im Deutschlandfunk Kultur über Duolingo, die eine Auswertung haben, wer wann welche Sprache lernt, mit Lara Kalbert, Bloggerin und Autorin zu Games, Comics, Feminismus. Die war heute mein Gast hier im Deutschlandfunk Kultur und Christian Huberts, Kulturwissenschaftler und Autor und Games-Experte. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke.
Sehr gern.